Ja, und so kommen wir zu unserem Hauptthema und wir haben uns mal was Neues überlegt. Dana muss bald ihre, oder will, muss, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall macht sie,
Ich möchte.
okay, macht sie bald ihre Facharztprüfung und muss dafür lernen. Und ich kann mich da auch noch ganz gut daran erinnern, wie das bei mir war. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mit euch so ein bisschen Facharztrepertitorium. Da muss jetzt tatsächlich, sonst machen wir eigentlich kaum Disclaimer, da muss ein bisschen Disclaimer vor. Wir prüfen selbst keine Facharztprüfungen. Wir haben natürlich
Noch
keins
nicht.
dabei, noch nicht, ja. Das sind mündliche Prüfungen. Wir wissen gar nicht, was die Prüfer prüfen und die Prüfer sind da auch relativ frei. Es gibt da keine strikten Vorgaben meines Wissens. Und deswegen können wir euch hier kein komplettes Facharztrepetitorium bieten, aber wir wollen euch so ein bisschen Einblick in die Prüfungssituation bieten. Wir wollen euch Beispiele bieten, was vielleicht wir geprüft wurden oder was wir mitgekriegt haben, was Leute in unserem Umfeld geprüft wurden. Und dabei natürlich auch noch ein bisschen Prüfungswissen vermitteln, muss man sagen, weil Prüfungswissen ist doch manchmal ein bisschen anders als das eigentliche praktische Wissen, was man in der Klinik so braucht
Und
und
es ist kein Multiple Choice, ne? Das
was man in
sind
der
wir ja eigentlich
täglichen
so
Arbeit so
gewohnt.
macht.
Das stimmt.
Genau. Bevor wir mit so einer kleinen Prüfungssimulation anfangen, wollen wir noch oder haben wir gesagt, es ist wichtig, es ist eine mündliche Prüfung. Und Johannes und ich haben das beide so erlebt und auch Jan und auch Basti und Timo, alle, die jetzt in irgendeiner Weise Facharztprüfung nicht nur Anästhesie, sondern auch Innere gemacht haben, haben das
Das heißt ja
als,
nur Anästhesie.
ja, stimmt.
Ich weiß, wie du das meinst. Ich wollte es nur mal einwerfen.
Haben das alle als sehr gutmütige Prüfung und als kollegiales Gespräch wahrgenommen. Natürlich ist das sehr prüferabhängig. Und es hat natürlich bei mündlichen Prüfungen auch immer was mit Sympathie zu tun. Und aber trotzdem muss man, glaube ich, da nicht reingehen, dass, also es hat keiner vor, euch da rauszuprüfen. Zumindest war das bei keiner von unseren Prüfungen so.
Also was
Und
man,
ihr
ich glaube, sagen kann, ist, dass die Leute schon was wissen wollen. Also man soll, das soll sich jetzt nicht so anhören, als ob man da einfach hingeht und mal eben ein kollegiales Gespräch, wie bei einer Tasse Kaffee, sage ich mal, in der Frühbesprechung führt, sondern es ist schon so, dass ein paar Sachen einfach kommen müssen, weil sonst kann es, glaube ich, unangenehm werden. Also man sollte sich schon ordentlich vorbereiten. Aber
Genau.
wenn ihr das hier hört, und wenn ihr ein bisschen was lest, dann sollte es, denke ich, auch klappen. Da muss keiner übertriebene Panik haben.
Genau. Wir wollen euch immer so ein paar Prüfungstipps geben. Zwei Prüfungstipps von meiner Seite in dieser Folge und wir werden das dann in loser Abfolge weitermachen in den Monaten. Das heißt jetzt nicht, dass jeden Monat was kommt, sondern immer dann, wenn uns danach ist. Erster Prüfungstipp ist, lasst euch von Prüfungsprotokollen, lest die. Die haben mir viel gebracht, aber lasst euch davon nicht verunsichern. Da werden zum Schluss hochspezifische Sachen aufgelistet, die da abgefragt wurden. Nun muss man sich bewusst machen, dass so eine Prüfung, so eine mündliche Prüfung immer schwerer wird. Zu Anfang werden Grundlagen abgefragt und wenn die Prüfer merken, ah, das kann der Prüfling, dann werden die spezieller. Und so kommt es, dass in den Prüfungsprotokollen plötzlich drinne steht, dass man die einzelnen Reagenzien des Rotem aufzählen musste und was die genau prüfen. Das wurde dieser Prüfling auch mit Sicherheit gefragt. Das war aber mit Sicherheit auch nicht Bestehensgrundlage. Zumindest halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass das Bestehensgrundlage ist. Besonders wenn man vielleicht bei so einer Frage betont, wir haben kein Rotem bei uns im Haus. Was ja bei Trompelastrometrie abseits von Unikliniken und Maximalversorgern doch noch die Regel ist, dass das halt nicht vorhanden ist.
Damit kann ich mich schon mal nicht mehr rausreden.
Aber du kannst es
Ja.
behaupten.
Nee.
Ja. Aber das sind einfach, naja, das war nicht meine Facharztprüfung, aber es war mein Staatsexamen, mündlich in Anästhesie. Und da wollte der Prüfer mich Regionalanästhesie prüfen. Und dann habe ich gesagt, ich war an der MAH und dann hat er gesagt, ach, dann können Sie das nicht wissen, hat mich was anderes geprüft. Also
Fair.
man kann sich auch manchmal mit Uniklinik
Alles
Macht
ist
die MHH
möglich.
so wenig Regionale?
Damals zumindest war das so, würde ich
Der Zeit,
spannend.
wo ich da war, abseits der PHW und so ein bisschen Unfallchirurgie, also viel weniger als in dem Haus, in dem ich jetzt bin, muss man sagen.
Ach ja.
Aber das, meine MH-Zeit ist auch schon viele Jahre her. Also kann ich jetzt.
Tom, vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber was ist PHW?
Plastische Hand- und Wiederherstellungschirurgie.
Ah, ja, so ein fancy Shit, das haben wir natürlich nicht in Marburg. Verstehe, okay, ja, danke.
Habt ihr keine plastische?
Nee.
Okay.
Also.
Da nennen da sich welche plastisch, das klingt gerade ein bisschen.
Nee, also da wird vielleicht auch mal ein Eingriff gemacht, der dazu zählen würde, aber wir haben keine explizite plastische Chirurgie, nein.
Okay. Dann der zweite Tipp für diese Folge ist, ihr könnt so eine Prüfung, so eine mündliche Prüfung lenken. Ich weiß, in dem Moment fällt das einem schwer, aber so ein bisschen drüber nachdenken, was man antwortet, sollte man. Also bleiben wir beim Beispiel Rotem. Wenn man Gerinnung geprüft wird, und natürlich sollte man Grundlagen der Gerinnung wissen und auch Grundlagen des Gerinnungsmanagements. Aber wenn man dann weiß, ich habe keine Ahnung von Rotem, weil ich habe das nicht und ich habe es auch auf Lücke gesetzt und mir nicht durchgelesen, dann sollte man vielleicht nicht einwerfen, ach, wenn man es hat, könnte man auch ein Rotem machen, weil dann wird irgendein Prüfer auf die Idee kommen, ach, was messen sie denn da? Also, und genauso kann man dann sich um manche Themen, sicherlich nicht um Grundlagen, aber um spezifische Themen auch drumherum drücken. Und das sollte einem bewusst sein. Und es sagt auch keiner was, wenn man mal, außer dass man selbst aushalten muss, 20 Sekunden ruhig ist und seine Gedanken ordnet. Man hat ja so, wahrscheinlich ist das irgendwie Fluchtinstinkt, aber man hat ja so das Bedürfnis, die ganze Zeit zu reden,
ja.
Sich kurz zu sammeln und zu überlegen, was will ich denn antworten und in welche Richtung will ich? Das wird einem kein Prüfer negativ auslegen.
Ja, und was ich noch sagen würde, ist, man sollte durchaus auch ehrlich sein, wenn man was nicht weiß. Also dann einfach, also außer es ist die Frage, warum sind Sie hier oder
sehr gut.
Aber in der Regel einfach zu sagen, ich weiß das jetzt leider nicht, können Sie die Frage vielleicht anders formulieren oder so. Und da das ja keine Unmenschen in der Regel sind und wenn man vorher schon ein paar Sachen wusste, dann kriegt man garantiert eine zweite Chance und kann sich dann eben nicht verstricken in Dinge, wo man immer unsicherer wird. Selbst wenn man am Anfang vielleicht richtig rät, wird es danach garantiert ja detaillierter werden und spätestens da wird man scheitern. Also
ja. Und gerade wenn es denn spezifische Sachen sind, einfach zu sagen, ehrlicherweise, ich habe keine Ahnung, wird, glaube ich, von dem Prüfer noch besser aufgenommen, als wenn man Quatsch erzählt. Also
manche Prüfer freuen sich ja auch, wenn die selber dann noch kurz was darüber erklären können. Wenn das
kommt so am Ende immer.
Immer.
Jede Prüfung endet so.
Deren Spezialistgebiet ist, ich meine, ich habe jetzt keine Facharztprüfung gemacht, aber man kennt ja durchaus auch mündliche Prüfungen so aus sämtlichen Ausbildungsberufen und Studium und so. Und die wollen ja auch manchmal einem einfach noch was mitgeben.
Und das ist nämlich genau der Grund, warum diese fachspezifischen oder superspeziellen Prüfungsprotokolle zustande kommen, weil am Ende jeder irgendwie nochmal einem, dem Prüfling oder was mitgeben will, so die Botschaft. Und das merkt man sich natürlich, weil man das ja vielleicht nur zu 90% wusste oder gar nicht wusste. Und dann denkt man hinter Gott, die ganze Prüfung war total beschissen, obwohl es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und man, so schlecht kann sie nicht gewesen sein, wenn man sie bestanden hat, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ne?
Das stimmt.
Ich glaube, das ist deutlich ausreichend zuerst mal Prüfungstipps.
Ja, ich habe noch ein paar in petto, aber das sind, glaube ich, für das erste Mal ist das ganz gut.
Und relativ wichtige, würde ich auch sagen.
Ne? Also seht es uns nach, wenn wir, das wollte ich noch vielleicht kurz sagen, wenn wir irgendwie Sachen jetzt vielleicht nicht in Gänze irgendwie erzählt haben. Das Ganze hat hier keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit, sondern wir versuchen einfach irgendwie das Ganze zu simulieren und so gut, wie wir antworten würden oder was wir auch so ein bisschen nachgeguckt haben sozusagen, das wollen wir euch mitgeben.
Genau, es wird nicht wie eine typische Pin-Up-Docs Hauptthema sozusagen in gänzlicher Tiefe das Thema behandeln, sondern es geht darum, dass man in dieser Zeit, die wir jetzt haben, auch ein bisschen vorankommt und sich jetzt hier nicht in den Details verliert, weil in der Prüfung habt ihr die Zeit in der Regel ja auch nicht, sondern müsst in einer halben Stunde zwei Fälle, so kenne ich das und sowas bei Torben auch, bearbeiten. Und wenn ihr zu schnell seid, das ist auch übrigens was mir regelmäßig passiert, es gibt auch noch einen dritten. Also man kann sich auch ein bisschen, vielleicht sollte man nicht ganz so schnell reden, sondern manchmal ein bisschen die Fahrt rausnehmen oder das Tempo.
Sollen wir direkt anfangen mit unserem ersten Fall?
Unbedingt. Ja, Dana, du hast Nachtdienst.
Ja.
Und
kennst du ja, hast du ja schon ein paar Mal gehabt.
1 bis 5.
Nachts um 3, du hattest gerade 2 Stunden mal Gelegenheit, in deinem Bett zu liegen, klingelt das Telefon und der Allgemeinchirurg ist dran und sagt, ja, ich habe hier einen 38 Jahre alten Mann, der hat radiologischen Ileus am ehesten bei einer Bride. Vor 5 Jahren hatte er eine rupturierte Appendizitis. Seit 3 Tagen hat er jetzt zunehmend Beschwerden. In der ZNA hat er schon eine Magensonde gekriegt, ist mit der Analgesie analgetisch schon versorgt. Soweit das ein
Chirurg, schon Gramm Novalgin.
Soweit ein Chirurg genau. Das so sieht. Und eigentlich ist er auch schon auf dem Weg in den OP. Mhm. Das OP-Team ruft er an. Er wäre dankbar, wenn du dich um den Rest kümmerst.
Mhm. Okay.
Ja. Ja. Wie würdest du so einen Patienten, wenn der denn mit seinen 38 Jahren bei dir ist, denn aufklären?
Ja. Gute Frage. Also ich würde mir erstmal natürlich den Patienten wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wenn wir realistisch sind, in der ZNA angucken, obwohl das eigentlich besser wäre, weil die Aufklärung ja grundsätzlich eigentlich an 2 unterschiedlichen Orten stattfinden soll, wenn es schon zeitlich nicht möglich ist, dass man das sozusagen mit einem zeitlichen Verzug machen kann. Jetzt ist das aber ja ein Notfalleingriff. Dementsprechend müssen wir ja auch relativ zeitnah handeln. Der Chirurg möchte den jetzt relativ zeitnah auch behandeln. Wir wissen nicht so genau, wie ausgeprägt jetzt schon dieser Ileus ist und wie schlecht der Patient ist. Gut, also der kommt dann bei mir wahrscheinlich zur Schleuse und an der Schleuse gucke ich einmal, braucht der jetzt akut noch ein Schmerzmittel, dass der überhaupt eingeschleust werden kann, ja oder nein? Das würde ich im Zweifel auch ohne Aufklärung, also ich würde ihm sagen, wenn er jetzt das braucht, dann würde ich ihm im Zweifel auch schon ein Schmerzmittel auf der Schleuse geben, dass der jetzt nicht komplett da sich krümmt vor Schmerzen. Wenn der dann bei mir in der Einleitung ist, dann würde ich erstmal versuchen abzuklären, was habe ich so grundsätzlich für einen Status, damit ich halt überhaupt weiß, mit was habe ich es hier zu tun? Also wie vorerkrankt ist der Patient? Was hat er für Vorerkrankungen? Was nimmt er für Medikamente? Hat er irgendwelche Allergien? Hat er irgendwie eine positive Familienanamnese? Allerdings muss man da natürlich auch sagen, umso dringlicher der Eingriff ist, umso kürzer halte ich das. Beispielsweise bei einer Notsektio frage ich in der Tat die Frauen eigentlich nur positive Familienanamnese. Also gibt es irgendeinen Anhaltspunkt für Fieber nach Narkosen und haben sie irgendwelche Allergien? Das frage ich bei der Notsektion, also so kurz sozusagen. Und dann sage ich, wir machen jetzt gleich eine Narkose. Bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich eigentlich schon mit ihm noch so ein bisschen sprechen könnte und ihn zumindest kurzfristig darüber aufklären kann, was wir jetzt als nächstes vorhaben. Nehmen jetzt mal gesetzt den Fall, der hat jetzt keine großen Vorerkrankungen, ist jetzt nicht kardial irgendwie total schlecht mit seinen 38 Jahren, dann würde ich wahrscheinlich es rein bei einer Intubationsnarkose belassen mit einer RSI. Das Ganze würde ich ihm einmal erklären und sagen, wir müssen sie in einer Vollnarkose legen und dabei ist es möglich, dass saurer Mageninhalt hochkommt und in die Lunge läuft. Sie haben jetzt schon eine Magensonde. Die werde ich jetzt gleich auch nochmal absaugen, damit einfach der Mageninhalt so leer oder der Magen so leer wie möglich ist und der Inhalt so gut abgesaugt wie möglich. Und danach würde ich dem Patienten weiter erklären, während der Vollnarkose bin ich die ganze Zeit bei Ihnen, passe gut auf Sie auf und erkläre ihm so ein bisschen sozusagen, danach müssen wir schauen, ob Sie fit genug sind. Ich werde Sie wahrscheinlich wach machen und gegebenenfalls müssen sie auf der Intensivstation noch überwacht werden, aber das können wir dann auch danach ja klären. Und dann
darf
würde ich
da mal
ihn, ja,
Frau Haag, das erzählen Sie ganz toll, wie der Ablauf ist, aber mich würde interessieren, jetzt gibt es ja das Berufsbild, viel gelobt und viel diskutiert, des Physician Assistant. Und der, ja, da, den gibt's auch in der Notaufnahme. Und der sagt, er hat schon mal, also sie kennen den auch und sie treffen ihn auf dem Flur und erzählen, dass sie da gleich hin müssen. Und dann sagt der Kollege, ja, kein Problem, er war ja auch eine längere Zeit in der Anästhesie. Mhm. Und er könnte doch schnell die Aufklärung noch in der Notaufnahme machen, dann hätte man das mit den 2 verschiedenen Orten ja erledigt. Ist das
grundsätzlich
zulässig?
Ja, das ist eine gute Sache von dem Kollegen, dass er das prinzipiell machen will, aber eine ärztliche Aufklärung ist aktuell, nach aktuellem Stand, nur von anderen fachkundigen ärztlichen Kollegen zu tätigen. Das heißt, auch wenn der Chirurg sagt, ja, ich habe den schon für die Narkose aufgeklärt, der aber noch nie eine Narkose gemacht hat, ist das halt so eine Sache. Das ist genauso wie wenn ich für einen Herzkatheter aufkläre, den ich noch nie gemacht habe. Grundsätzlich ist das eigentlich nicht so zulässig. Ja, dass das manchmal in den Kliniken so passiert, okay, ja, muss man sich immer überlegen. Eine Gastroskopie, denke ich, kann ich aufklären. Die habe ich selber schon dreimal durch. Dementsprechend weiß ich ungefähr, was da passiert und welche Risiken es gibt. Aber irgendwelche Special-Sachen, Thrombembolien und so weiter, also Thrombektomien, könnte ich jetzt nicht aufklären, dürfte ich nicht aufklären. Und das wäre bei dem Physician Assistant in meiner Meinung genauso.
Ja, die Kernaussage ist, eine Aufklärung ist nicht delegierbar.
Und genau.
Wenn an einen anderen ärztlichen Kollegen oder eine Kollegin geht das gegebenenfalls, wenn er den Eingriff kennt, aber an jemanden, der keine Approbation hat, spannenderweise gilt das übrigens auch für Medizinstudentinnen und Studenten, ist das nicht delegierbar.
Ja. Naja, und dann würde ich jetzt ehrlicherweise den Patienten fragen, im Zweifel habe ich ihn vielleicht ja auch bei der Anamnese schon gefragt, ob er schon mal eine Narkose hatte. Wenn ja, dann sage ich, das wird jetzt genau so laufen. Ich meine, er hatte diesen rupturierten Appendix. Ich nehme an, dass er dort schon mal operiert wurde und auch eine Vollnarkose hatte. Dann werde ich ihm sagen, das wird relativ ähnlich laufen, auch vom Ablauf. Möchten Sie dazu noch spezielle Risiken wissen? Wenn ich diese Zeit nicht mehr habe, weil wir jetzt gerade beispielsweise bei einer Blutung im Kopf, gut, da ist eh sowieso die Frage, wie gut sie noch aufklärungsfähig sind, diese Patienten oder Patientinnen, oder auch bei einer Aortendissektion, würde ich relativ wenig Aufklärung machen, sondern wirklich dann sagen, wir müssen jetzt eine Vollnarkose machen, um ja ihr Leben zu retten. Das klingt irgendwie so heroisch, aber zumindest sie jetzt gut behandeln zu können. Und ich glaube, umso dringlicher der Eingriff ist, das will ich eigentlich damit sagen, umso eher können wir die Aufklärung sehr knapp halten. Aber wenn die natürlich Fragen haben.
Frau Haag, sehr gut. Aber was ist denn mit der Unterschrift?
Ja, die Unterschrift ist in dem Fall meiner Ansicht nach noch nicht so unbedingt relevant. Also natürlich, wenn die noch unterschreiben können, dann lasse ich die unterschreiben. Aber ob ich da jetzt eine Unterschrift habe oder nicht, ich kann das ja auch rückwirkend dokumentieren, dass ich mit dem Patienten gesprochen habe und manche sind ja da gerade gar nicht in der Lage, dann habe ich halt keine Unterschrift. Dann habe ich eine mündliche Zusage, dass ich die Narkose machen darf.
Ich möchte mal kurz dazwischengrätschen, zwei Sachen herausheben. Zum einen, das, was Johannes gemacht hat, das ist ganz typisch für Prüfungen. Wenn die Prüfer, Prüferinnen merken, da ist jemand im Flow, dann grätschen sie da rein, weil sie denken, okay, der kann mir jetzt 20 Minuten was zur Aufklärung erzählen. Ich will ja aber auch noch andere Themen abarbeiten. Also frage ich mal nach dem Physician Assistant. Da müsst ihr drauf gefasst sein. Sowas wird passieren. Also, dass die euch einfach 20 Minuten erzählen lassen, das ist unwahrscheinlich.
Oder wenn man einfach in die falsche Richtung oder in die andere Richtung redet, wo das der Prüfer gar nicht hören will sozusagen, weil man,
genau. Ne,
also dann hat man vielleicht 2 Minuten Zeit maximal. So,
wir Ärztinnen und Ärzte sind halt einfach auch gewohnt, Leute zu unterbrechen und tun das vielleicht auch manchmal zu häufig, aber das
und wird zu schnell. Wie lange ist es, das typische? 8 Sekunden.
8 Sekunden.
Nach 8 Sekunden unterbrechen die Ärztinnen und Ärzte das erste Mal ihre Patienten, so im Schnitt. Gab es irgendwann mal so eine Erhebung zu.
Ich habe leider
keine Quelle, aber es.
Glaube ich sofort.
Ja.
Ja.
Ich muss mich auch wirklich zusammenreißen, dass ich denke so. Ja. So, ja.
Genau. Und das Zweite, inhaltlich, was Dana sagt, ist völlig richtig, die Unterschrift irrelevant. Im Notfalleingriff, eigentlich auch im normalen Eingriff, es muss nur dokumentiert sein, dass das Aufklärungsgespräch stattgefunden hat. Und die Unterschrift ist halt einfach der Beweis dafür, dass die Aufklärung stattgefunden hat. Der Unterschrift geht nicht um die Einwilligung. Die Einwilligung kann auch mündlich erfolgen oder wie auch immer. Genau, das heißt, anders, ihr müsst aber irgendwie dokumentieren, glaubhaft, dass diese Aufklärung stattgefunden hat. Das ist am leichtesten mit einer Unterschrift.
Ja, und der Patient hat jederzeit das Recht auf die...
Der Patient hat jederzeit das Recht, auf die Aufklärung zu verzichten und zu sagen, ich bin Vollprofi.
Ja. Nerven Sie mich jetzt nicht damit, machen Sie einfach. Aber es muss halt auch dann dokumentiert sein.
Genau, das kann man ja auch durchaus auf dem Bogen dokumentieren. Und wenn jemand dabei anwesend ist, und oft sind wir ja bei so Notfalleingriffen schon auch zu zweit, dass die Pflege dann noch anwesend ist, dann kann man sich auch das von denen noch einmal sozusagen bekunden lassen, also als Zeuge, Doppelpunkt, Klammer auf ATA oder Pflegekraft XY. Und dass dort jetzt jemand deswegen verklagt wird, also ich glaube, die häufigsten häufigsten Klagen sind in der Tat Aufklärungsprobleme oder Aufklärungsfehler. Aber dass jetzt im Notfalleingriff da so krassen Wert drauf gelegt wird, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so häufig gehört.
Nein, ich auch nicht.
Das passiert eher in den USA, wenn die Leute dann sagen, ja, sie haben mich zwar nett wiederbelebt, aber dafür ist der BH kaputt gegangen, also deswegen verklage ich sie jetzt so. Irgend so ein Quatsch. Ja.
Ich habe zur Aufklärung noch eine Frage, eine fachliche Frage. Wie steht das denn mit der Rechtsgültigkeit einer Aufklärung unter Wehen? Also wenn jetzt das ist ja ein sehr häufig, ne? Nachts auch um 3, Kreissaal, PDA, Patientin war vorher nicht in der Prämedambulanz, aber es geht jetzt nicht vor und nicht zurück und jetzt hat sie sich doch für eine PDA entschieden.
Ja, dazu habe ich in der Tat von einer juristischen Kollegin, die Medizinrecht macht, einmal einen Vortrag gehört und sagt mir gerne, ob ihr das auch so handhabt oder ob ihr das anders seht. Aber sie hat prinzipiell erstmal gesagt, dass halt auch das eine Dokumentationspflicht ist, dass man auf jeden Fall dokumentiert, Patientin unter Wehen, und dass man da auch einmal darüber spricht, möchten Sie jetzt noch überhaupt eine Aufklärung haben? Ehrlicherweise sagen da viele Frauen, ja, nee, ist mir vollkommen scheißegal. Machen Sie einfach, dass die Schmerzen weniger werden. Und ich kann das mega nachvollziehen. Wenn du da mit totalen Schmerzen liegst, dann kannst du da nicht wirklich was aufnehmen. Und ich persönlich mache es so, dass ich die Patientin einmal gefragt habe, das dann dokumentiere, einmal im Orbis und einmal bei uns in dieser Schmerzbogenvisite mit Link sozusagen, dass die Patientin den PDK ausdrücklich zur Schmerzkontrolle wünschen und erkläre denen, wenn die schmerzfreier sind, weil ich die ja sowieso nach dem PDK noch wieder post-PDK sozusagen visitiere, um einmal zu gucken, ist der Blutdruck in Ordnung, wie ist es, sitzt der jetzt auf einer Seite oder ist das beidseitig ganz gut. Nachdem ich alles dokumentiert habe, mache ich das meistens so 20 Minuten später. Und gucke mir das dann einmal an und erkläre den Frauen dann nochmal retrospektiv, was ich gemacht habe. Und wenn die vorher nicht dazu in der Lage waren, dann lasse ich die da auch noch einmal unterschreiben. Das ist aber natürlich auch so eine Sache, auch da hat Torben natürlich wieder recht, die Unterschrift willigt mir ja nicht ein, dass ich das machen durfte. Das hat sie mir ja vorher schon explizit unter Schmerzen gesagt und dass wir jemanden in Schmerzen lassen.
Genau.
Wie handhabt ihr das?
Genau so. Also ich biete eine Aufklärung an den Patientinnen und Patienten, mache das aber nicht davon abhängig. Es gibt dazu ja eine S1-Leitlinie, die sagt tatsächlich, dass die Schwangeren überraschend gut das reproduzieren können, auch was sie unter Wehen aufgeklärt wurden. Inwiefern sie in dem Moment das Risiko abschätzen können, dazu äußert sich die Leitlinie nicht. Aber ich biete ein Aufklärungsgespräch an und
ja, das auf jeden Fall.
Aber ich würde nicht, wenn die Patientin sagt, machen Sie diese Schmerzen weg, mein Handeln davon abhängig machen, ob dieses Aufklärungsgespräch stattfindet.
Und ich finde, da haben wir auch die Pflicht, ehrlicherweise im ärztlichen Handeln, das Risiko, wenn es wirklich ein Risiko geben sollte, das heißt, die irgendwie, also ich frage schon explizit nach Gerinnungsanamnese und ich schaue mir das Labor an, das normalerweise ja da sein sollte, zumindest bei uns. Wenn die aufgenommen werden, kriegen die halt einmal ein Standardlabor, kleines Blutbild und eine Gerinnung. Und wenn die jetzt keine Thrombozytenaggregation beziehungsweise selbst die wäre ja einzeln gesehen, wenn das jetzt nur ASS ist, auch nicht das Problem.
Frau
aber
Haken ahnt meine Fragen voraus.
Ja, das war aber jetzt auch so ein typisches Ding von, wenn man auf sowas natürlich eingeht, dann sollte man da auch weiterreden können. Genau, aber wenn man dann natürlich irgendwie keine Antikoagulation oder Thrombozytenaggregation hat, dann sollte man auch das Risiko für die Patientin abschätzen können, weil um ehrlich zu sein, weiß man ja als Patientin nicht, welches Risiko hat das jetzt wirklich? Ja, ist das gefährlich mit so einem Querschnitt? Ist das häufig? Ist das nicht häufig? Wie häufig kommt es vor, dass man eine Hirnblutung nach einem PDK hat? Theoretisch wäre auch das was man zumindest in einem elektiven Setting mit aufklären muss. Ja, macht man das immer?
Sie sagen was ganz Interessantes, Frau Haag. Sie haben gesagt, Thrombozytenaggregationshemmung ist gar nicht so schlimm. Bis wie viel Milligramm ASS ist das denn gar nicht so schlimm? Weil da ist ja zum Beispiel bei einem HELLP-Syndrom oder so, sind es ja nicht nur die 100 Milligramm.
Ja, da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß sozusagen. Ehrlicherweise habe ich jetzt so mit den typischen 100 Milligramm ASS oder habe ich daran gedacht? Ich könnte ja das jetzt nicht sagen, ab wie viel Milligramm das Ganze problematisch ist. Ich hätte 500 gesagt, aber das wäre jetzt einfach nur ins Blaue hinein geraten, ehrlicherweise.
Nein, tatsächlich wurde die Leitlinie in dem Rahmen angepasst. Jetzt sind wir in der Situation, dass der Prüfer dem Prüfling was beibringen will, weil im Rahmen von Schwangerschaftserkrankungen ganz häufig von den jeweiligen Leitlinien der Gynäkologinnen 150 Milligramm ASS empfohlen wurde, dass auch 150 Milligramm ASS unproblematisch sind.
Okay.
Dosen darüber werden in der Leitlinie nicht erwähnt.
Ha. Es ist aber insgesamt ganz spannend, wenn man sich den Wirkmechanismus überlegt, fragt man sich ja, es ist eine irreversible Thrombozytenaggregationshemmung, ist es nicht eigentlich egal, ob es jetzt 100, 150 oder 300 sind? Also ja, ich würde in der Prüfung nie diese Diskussion nicht anfangen, aber ja.
Das wäre in der Tat spannend, ja.
Aber wir sind von meinem Ursprungsfall abgewichen. Und jetzt sind wir wieder bei dem 38-jährigen Patienten mit seinem Briden-Ilius.
Ich glaube, wir wechseln jetzt kurz das Thema. Ich wollte nur kurz noch sagen, wir packen euch in die Shownotes einen schönen Artikel zur Aufklärung, wo man das auch vieles, nicht alles, aber vieles von dem, was wir gesagt haben, nochmal nachlesen kann.
Ja, ich fühle mich auf jeden Fall in einer ordentlichen Prüfung hier. Ich bin gespannt, was die nächsten Fragen weiter so machen.
Was würden Sie denn noch an körperlicher Untersuchung machen bei dem Patienten?
An körperlicher Untersuchung bei diesem Patienten, wenn er jetzt zumindest auf den ersten Blick irgendwie keine Luftnot hat und auch keine kardialen Dekompensationszeichen, das heißt Ödeme beispielsweise, würde ich mir trotzdem mal den Volumenstatus versuchen von dem Patienten anzuschauen. Und wenn ich die Zeit noch habe, könnte man sich überlegen, ob man mit ihm einen Passive Leg Raise macht, um zu gucken, hat der ein Volumendefizit. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Passive Leg Raise ja eigentlich nur dann wirklich valide ist, wenn wir schon eine invasive Blutdruckmessung haben, was ich ja grundsätzlich gar nicht vorhabe, unbedingt bei diesem Patienten zu tun. Das heißt, auch das bietet sich ehrlicherweise ja jetzt nicht so richtig an. Ansonsten, ich glaube, ja, nee, so. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nichts bei dem Patienten untersuchen.
Jetzt muss ich zwei Sachen sagen. Ich gebe dir vollkommen recht, ich würde auch nichts tun. Ich muss dir aber sagen, dass Johannes und ich beide in unserer Facharztprüfung, hätte der Prüfer jetzt gesagt, dann bringen Sie den Patienten um oder die Patientin.
Weil der Patient eine Aortenklappenstenose hat oder so.
Ja, genau, die Geschichte habe ich dir schon mal erzählt.
Das haben wir dir doch schon mal erzählt.
Ja,
genau.
Ja, aber ich will ja jetzt auch keine Spinalanästhesie machen.
Ja gut, aber eine Aortenstenose kann ja auch bei einer Vollnarkose.
Aber warum sollte, wir spinnen das Ganze weiter. Warum sollte der 38-Jährige jetzt die Aortenklappenstenose haben? Aber ja, okay.
Also einmal auskultieren, darauf lief es hinaus.
Okay, ja. Gut. Also ich höre einmal über Erb und höre. Nein,
Quatsch. Machst du nichts, nur wenn der Prüfer darauf besteht, dass du irgendeine körperliche Untersuchung machen sollst, dann hörst du über
dann Erb. Das.
Dann kultierst du das Herz aus.
Aber es war auch so ein typisches, klassisches Ding. Als Tom mir die Frage gestellt hat, habe ich gedacht, so ja, ich würde da gar nichts aus, also irgendwie mir noch untersuchen. Das ist ein 38-jähriger Mann, was soll der jetzt haben, ne? Und dann labere ich noch irgendwas über Passive Leg Raise, weil ich denke, worauf will er jetzt hinaus? Ich meine, gut, Ödeme kann man sich nochmal überlegen irgendwie, aber warum sollte der auch Ödeme haben? Aber okay, wir hören einmal aufs Herz und hören, da sind jetzt keine pathologischen Geräusche.
Mhm. Dann skizzieren Sie mir mal kurz die Narkoseeinleitung.
Ja, dieser Patient ist ja per se der typische Patient für eine RSI, also eine Rapid Sequence Induction, weil er nicht nüchtern ist. Dazu gibt es erstmal von mir eine Lagerung und zwar Oberkörper hoch. Auch das wurde, weil es wenig Daten zu Oberkörper hoch und wenig Daten zu Oberkörper runter gibt, auch schon öfter in der Fachliteratur diskutiert. Aktuell ist die eine häufig vertretene Meinung, dass man sozusagen die Präoxygenierung und auch von der Physiologie her den Oberkörper hochhaben soll, damit einfach der Mageninhalt nicht so weit nach oben kommen kann und es zu einer Aspiration kommen könnte. Das heißt, wir kippen den Tisch, sodass der Kopf oben ist und dann wird der Patient präoxygeniert. Die Präoxygenierung.
Frau Spies, was hat so eine Oberkörperhochlagerung denn noch für einen Vorteil, außer das reduzierte Aspirationsrisiko?
Naja, dass man im Zweifelsfall besser von der Atmungssituation ist, also von der Atemphysiologie, hätte ich jetzt gesagt.
Na gut, die Patienten haben eine messbar längere Apnoe-Toleranz. Und das ist ja das, was wir bei Adipositas-Chirurgie mit der Ramp-Position machen. Da sind es 20 Grad und genau das passiert ja bei den RSI-Patienten auch. Und Patienten.
Und es gibt noch einen Vorteil, den möchte ich auch noch hören.
Der fällt mir nicht ein.
Einen nachweisbar höheren First-Pass-Success.
Echt?
Ja.
Ach.
Ist so.
Ja, geil. Good to know.
Wenn du dann noch die verbesserte Jackson-Position erwähnst, Sniffing-Position, dann wird's noch besser.
Okay.
Easy.
Easy. Gut. Also ich habe meinen Patienten in einer verbesserten Jackson-Position Oberkörper hochgelagert und präoxygeniere diesen Patienten jetzt. Vorher muss ich aber mein Gerät gecheckt haben. Das mache ich einmal mit einem Puff-Test und schaue mir einmal an, ist Pressure und Flow, ist das in Ordnung von der Konstellation? Nicht, dass es einem so geht wie 2014, glaube ich, mit diesem armen 14-jährigen Jungen, der da verstorben ist, weil die Schläuche falsch angeschlossen waren. Wobei ich den Fall immer noch nicht nachvollziehen kann. Würde ich wahrscheinlich auch in der Prüfung so sagen.
Wofür steht denn das A im Puff-Test?
Pressure and Flow, oder?
Ja, sehr gut. Das steht nur für End.
Ja, okay.
Lässt dich so schlecht sprechen. Test.
Okay. Und wette, jetzt hätten 95% der Leute ewig überlegt und hätten irgendwann R gesagt.
Pressure Airflow, ja.
Ja, für Gasversorgung. Warum auch nicht? Also das Pressure, das natürlich im Endeffekt auch aussagt, egal, geschenkt.
Ja.
Wir dürfen weitermachen.
Genau, also wir checken einmal den Gasfluss. Wir sollten natürlich dann auch eine FiO2-Verifikation haben am Gerät. Normalerweise sollte das ja durch das Gerät gemessen sein, wie viel O2 wir gerade dem Patienten zukommen lassen. Und man sollte dann auch eine Kapnometrie verwenden, sodass man auf jeden Fall weiß, man kriegt auch wieder CO2 zurück. Gut, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich den Patienten mit einer dicht sitzenden Maske 3 bis 5 Minuten lang einatmen lassen, mit einem offenen bis maximal so 5 Millibar geschlossenen APL-Ventil.
Wofür steht APL?
Ja, das weiß ich inzwischen. Ich muss nur immer überlegen, dass ich es nicht falsch sage. Adjustable Pressure Limitation.
Sehr gut.
War jetzt richtig,
Limitator,
oder?
Limitator, ja. Aber das will ich.
Oder ja.
Ja.
Das lässt du durchgehen.
Ja.
Gott, ich muss hier mir schon meine Jacke ausziehen, so prüft ihr mich hier. Warte mal kurz. So, gut, 3 bis 5 Minuten lang dicht sitzende Maske. Am besten ist es natürlich dann auch zu sehen, wie viel expiratorisches O2 wir haben, wenn das hoch ist, also irgendwo im 95% Bereich sich bewegt, dann haben wir wirklich den Patienten so gut es geht aufgesättigt mit Sauerstoff, haben eine gute Denitrogenisierung gemacht. Und das Wichtige ist auch noch, dass wir die funktionelle Residualkapazität mit ausschöpfen, sodass wir den Patienten bitten, auch nochmal so 4, 5 Atemzüge richtig tief Luft zu holen, sodass wirklich auch das Volumen, was wir sonst nicht verwenden, mit aufgesättigt ist und denitrogenisiert.
In welchem Punkt der Expiration haben wir denn am ehesten ein Bild der alveolären Gaszusammensetzung?
Ich hätte am Ende der Expiration gesagt, aber vielleicht willst du da nicht drauf hinaus. Oder ist es falsch?
Doch, genau darauf will ich hinaus.
Ach so.
Endexpiratorisch. Deswegen wird auch oft endexpiratorisch ja sogar gesagt. Also
ja.
Und endexpiratorisch haben wir
so,
am ehesten eine alveoläre Zusammensetzung.
Aber ist ja auch logisch. Also ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ist ja auch logisch, oder?
Ja.
Okay.
Absolut.
Gut.
Ist es.
Manchmal kann man sich auch Sachen mit Logik beantworten. Ist total aber, cool. Ja.
Ja, selten. Aber manchmal ja. Okay, weiter.
Ja. Ja gut, warum die AfD in Thüringen so gut abgeschnitten hat, das kann man sich nicht mit Logik beantworten.
Nee, das da weiß ich auch nicht.
Aber gut, das ist, gehört jetzt hier nicht hin. Das würde ich auch in der Prüfung nicht machen. Ja, das Politik in der Prüfung.
Hast du da so einen alten weißen Mann?
Ja, der hinterher selber dann auch irgendwie AfD wählt.
Ja, ich wollte, vielleicht so Mitglied ist. Wer weiß das schon?
Mhm. Who knows? Okay, gut. Ich habe den jetzt gut präoxygenieren lassen. Ich habe mich gut vorbereitet. Das heißt, ich habe alle Medikamente mir vorbereitet. Medikamente würde ich in dem Fall.
Was für eine Apnoe-Toleranz erwartest du denn, wenn du ihn ordentlich präoxygeniert hast bei einem 38-jährigen gesunden Mann?
Grundsätzlich eigentlich eine von mehreren Minuten. Kann man ausrechnen, ja. Ich habe die Formel nicht im Kopf. Muss ja, ich noch lernen für die Prüfung.
Okay. Also du erwartest irgendwas zwischen 9 und 10 Minuten. Wenn ein wirklich gesunder Mann, der vollständig präoxygeniert wird, das geht deutlich runter.
Wenn er einen Ilius hat.
Ja, critical ill, gleiches Alter, critical ill, bist du schon nur so bei 6 Minuten. Natürlich ist ein bisschen studienabhängig. Kinder 3 bis 4 Minuten und morbide Adipositas bist du auch ganz schnell nur bei 3 bis 4 Minuten. Mhm. Aber und drunter geht natürlich alles und wenn du nicht ordentlich präoxygenierst, geht auch alles.
Ja, genau. Dann würde ich mir, weil wir nicht so gute Absaugen bei uns, also die sind schon gut und ausreichend für das, was wir machen, aber es gibt natürlich noch mit ein bisschen mehr Power, haben wir Muttersaugen aus dem OP. Da würde ich mir eine holen und würde die einmal mit einem Jankauer-Katheter ausstatten und hätte aber gleichzeitig an meiner Absauge vom Narkosegerät noch einmal einen Absaugkatheter dran, sodass ich im Zweifelsfall beide Optionen habe, aber den Jankauer deutlich eher an der Motorsauge auf jeden Fall. Ich würde den Patienten darüber aufklären, dass ich jetzt auch die Geräte anstelle, sodass ich wirklich mit laufender Absauge den Patienten einleite, nachdem ich ihn präoxygeniert habe und mich mit meiner Pflege besprochen habe, was wir gleich in welcher Abfolge machen. Und jetzt kann man ein bisschen diskutieren. Es gibt einen Oberarzt, der sagt, ich will auf jeden Fall immer das Propofol zuerst haben in einer Rapid Sequence Induction. Und ich kenne es aber von den normalen RSIs auch so, dass wir auch dort das Opiat als erstes geben, so wie wir es eigentlich immer von der vom Ablauf her machen. Also das Opiat im Zweifelsfall, weiß ich nicht, hatten wir ein Gewicht gesagt?
Hatten wir nicht.
Ich würde dem wahrscheinlich irgendwie irgendwas 25 oder 30 Mikrogramm Sofenta geben und würde ihm dann Propofol vermutlich auch mit ja 180, 200 Milligramm geben, je nachdem, wie schwer und kräftig muskulös der wirkt. Und
welche Logik steht dahinter, das Opiat nicht?
Die Übelkeit.
Hat man früher häufig postuliert?
Das ist die Aussage ja. dieses einen Oberarztes, der halt sagt, er möchte das Opiat deswegen nicht als erstes haben, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass die Übelkeit gerade auch dieser PatientInnen so getriggert wird durch das Opiat, sodass er ja dann halt erst das Propofol geben würde. Ich hingegen warte normalerweise das Opiat, die Opiatwirkung einmal ab. Und gebe dann das Propofol in einer relativ zeitnahen Abfolge und danach halt auch die 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Rocuronium. Succinylcholin würde ich in dem Fall nicht verwenden.
Warum nicht?
Weil es eigentlich keinen wirklich großen Benefit gibt. Die Anschlagszeiten von Rocuronium in 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also in doppelter Dosierung, haben eine sehr, sehr ähnliche Anschlagszeit zu Succinylcholin und wir haben gleichzeitig aber nicht die negativen Effekte, wie zum Beispiel die Muskelkontraktion, die ja auch mal, wenn es blöd läuft, dazu führen kann, dass man, wenn man so einen hochstehenden Ilius hat, die Patienten pressen und dann dadurch auch doch nochmal eher eine Aspiration haben könnten. Deswegen würde ich es in dem Fall nicht verwenden.
Was hat denn?
Was müssen Sie denn bedenken, wenn Sie das Opiat tatsächlich später geben?
Dass wir dann im Zweifelsfall möglicherweise, wir haben ja dann die Anschlagszeit vom Opiat so gar nicht abwarten können, sondern haben halt mit dem Propofol angefangen und möglicherweise auch noch mehr Propofol zum Einschlafen brauchen. Und umso instabiler dieser Patient ist, umso eher will man natürlich auch dem jetzt nicht irgendwie noch viel mehr Propofol geben, weil auch der schon einen Blutdruckknick haben kann. Das heißt, ich würde gerade dort zur Einleitung auf jeden Fall Akrinor mit aufgezogen haben. Wir machen das in Marburg so, dass wir Akrinor auf eine 10-Milliliter Spritze aufgezogen haben und dann entweder je nach Ausgangsblutdruck ein Viertel oder auch die Hälfte im Zweifel nach dem Propofol oder beziehungsweise viel eher nach dem Rocuronium geben, damit wir gar nicht in diese Blutdruckkrise kommen können. Umso kränker die Patienten sind, umso eher muss man natürlich diskutieren, schaffen die das überhaupt mit Propofol oder muss man da vielleicht auch eine Ketamineinleitung machen?
Aber mit dem Ketamin ist ja so eine Sache, das wird ja in der Forenwelt jetzt ganz doll immer propagiert, dass das ja so toll kreislaufstabile Narkosen macht. Daran glaube ich ja überhaupt gar nicht. Also, ne, Disclaimer jetzt, alter weißer Mann. haben Sie schon mal davon gehört, dass es auch ins Gegenteil umkehren kann? Dass eher schlimmer wird mit dem Blutdruckabfall beim Ketamin, wenn man das gibt?
Also Ketamin ist ja eine Substanz, die grundsätzlich sympathomimetisch wirkt. Und
warum denn?
Weil es eine Katecholamin-Freisetzung macht, aber das Problem ist, wenn die endogenen Katecholamine nicht ausreichend mehr in Anführungszeichen vorhanden sind, dann hilft uns natürlich auch das Ketamin in der Situation nicht so.
Genau, im Prinzip ist es so, Ketamin hemmt die Wiederaufnahme von Noradrenalin. Also es ist nicht so, dass eine Ausschüttung macht, sondern es bleibt einfach nur, das Noradrenalin bleibt länger da an den Rezeptoren und macht dadurch die Vasokonstriktion. Mhm. Und wenn die verbraucht sind, dann kann es ins Gegenteil umschlagen. Also dass es die Gefäße eher noch dilatieren. Und das ist zum Beispiel bei sehr fortgeschrittenem septischen Schock der Fall. Warum das genauso ist, weiß man noch nicht. Aber habe ich letztens gelesen. Und ja, wollte ich auch an dieser Stelle nochmal anbringen.
Cool. Hätte ich so nicht sagen können.
Eine Frage noch zu den Medikamenten. Sie haben jetzt ja richtig als Opioid Sufenta erwähnt. Kann man auch mit anderen Opioiden, zum Beispiel Remifentanil, eine RSI machen?
Habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde Remifentanil zum Einleiten insofern vielleicht nicht optimal, weil ich persönlich, also mal abgesehen davon, dass ich damit keine Erfahrung habe und es allein deswegen schon schwierig ist, wenn man keine Erfahrung hat, sollte man natürlich nicht bei Notfallpatienten das als erstes ausprobieren. Aber ich mir da Sorgen machen würde vor einer Thoraxrigidität, die man da möglicherweise haben könnte. Aber da gibt's vielleicht auch noch andere Aspekte, die mir jetzt da nicht sofort einfallen. Also es wäre auf jeden Fall nicht mein erster Weg.
Nee, es ist sicherlich nicht etabliert, aber Sie haben die Frage ja selbst schon beantwortet. Wir könnten im Endeffekt fast ohne Opioid eine RSI machen, indem wir einfach das Propofol höher dosieren. Das heißt, prinzipiell geht das natürlich auch mit Remifentanil, weil wir die Wirkung gar nicht abwarten. Es ist aber sicherlich nicht das Klassische, da gebe ich Ihnen absolut recht.
Ich habe eine Frage zum Resource Management. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen sich mit Ihrer Pflegekraft absprechen, wie Sie jetzt Narkose machen wollen. Mhm. Das finde ich erstmal sehr lobenswert. Ist Ihnen da ein Schema geläufig, mit dem man das machen kann? Gibt es da irgendein Akronym, das man an der Stelle vielleicht anbringen könnte?
Mit Sicherheit gibt es da viele Akronyme. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das, was du meinst, ob mir das richtig einfällt. Grundsätzlich wäre es auf jeden Fall wichtig, dass wir eine Closed-Loop-Communication machen. Das heißt, dass alles, was ich vorher einmal bespreche, auch nochmal rückgesprochen wird, sodass derjenige das Ganze auch verstanden hat. Und mir schwirrt irgendwie Vordeck im Kopf rum, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das gerade meinst.
Das gibt es auch, aber ich meine das SOAP-Me-Schema.
Achso, für die Notfallnarkose. Ja, okay.
Genau.
Ja.
Haben Sie davon schon mal gehört?
Ja, habe ich grundsätzlich. Im Endeffekt ist es auch eine der Checklisten, die wir haben, um eine, ja, in der Notfallnarkose sozusagen nichts zu vergessen. So kann man es vielleicht benennen. Und grundsätzlich steht das Akronym für Suction, Oxygen, Airway, ich muss immer an die Buchstaben denken, Position, Und dann Monitoring und Medication und auch für das Equipment und vor allen Dingen, dass man auch an die Kapnometrie denkt, also ET, CO2.
Und die gute Nachricht ist, alles, was in dem Schema drin ist, haben Sie bei der Beantwortung der Frage gesagt, an alles gedacht.
Vorher, meinst du?
Ja, vorher. Steht nämlich alles da drin, fängt mit der Absaugung und dem Yang-Kauer an und hört mit Sauerstoff und ob dem Puff-Test sozusagen auch aus. Auf.
Was ich vielleicht noch einmal in dieser Situation diskutieren wollen würde, ist, würdet ihr einem solchen Patienten, der jetzt ohne Magensonde aus der ZNA kommt, eine Magensonde legen? Ja oder nein?
Ich würde ihm die legen. Also bei uns klassischerweise in der Holding. Nun haben wir das einen Luxus, dass wir das haben.
Nachts auch?
Ja.
Der Raum ist ja da.
Der Raum ist ja da und das ist der Vorraum zur Schleuse.
Ah, okay.
Also.
Und warum dort und nicht in der
Monitore? Also. Ja, wir haben nicht in jedem Saal eine Einzeleinleitung. Sondern haben quasi eine zentrale Einleitung. Die nutzen wir nachts aber eigentlich nicht. Wir leiten die Patientinnen und Patienten für solche Eingriffe im Saal ein, weil man mit der Säule einfach auch flexibler ist, was Lagerung angeht, als auf dem Tisch und weil wir die Sauger da haben. Also
ihr holt die nicht.
Halt,
ja, okay.
Wir holen die nicht, sondern machen es einfach direkt im Saal, wo der Sauger einfach da ist.
Also für so ganz notfallige Notfälle wie ein rupturiertes BAA oder so, da machen wir natürlich auch das Ganze im Saal und dann halt wirklich dann, wenn der Operateur bereit ist zum Schnitt. Also so notsektionmäßig, klar. Aber grundsätzlich machen wir das schon in der Einleitung davor, wenn das jetzt so ein Ilius ist wie aus dem Beispiel.
Das würden wir nicht machen, aber wir würden dem in der Holding die Magensonde legen, die absaugen. Ich mache es immer noch so, weil ich auch keine besseren Daten kenne, dass ich sie vor der Intubation wieder entferne, weil ich das ursprünglich mal so gelernt habe, nicht weil ich weiß, dass das der richtige Weg ist, sondern weil ich mal gelernt habe, dass das eine Leitstiene bildet und den Ösophagus-Sphincter-Tonus herabsetzt, wenn da das Ding drinnen liegt. Ob das wirklich so ist, das ist meines Wissens nicht erforscht, nicht ausreichend. Ob dadurch ein erhöhtes Respirationsrisiko zustande kommt. Aber den Magen einmal leer machen, gerade beim hohen Dünndarm-Ilius, bei Zustand nach Oberbauch-OPs auf jeden Fall. Ja.
Hättest du auch so gemacht, Johannes?
Ja, dem habe ich jetzt eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich wollte nur einmal noch darauf hinaus. Also ich würde es auch machen. Ich würde dem auch eine Magensonde legen. Ich würde es einmal leer saugen. Ich würde sie auch wieder ziehen für die Einleitung. Man muss sich nur klar sein, dass es halt keinen richtigen Aspirationsschutz am Ende bietet. Dafür ist die Datenlage schlecht. Ja, man kann auch vieles. Also
aber den hast du ja durch nichts.
Durch nichts, genau. Aber davor will ich nur warnen an der Stelle, dass sich jetzt Leute in falscher Sicherheit wiegen, sage ich mal, und dann so eine halbe RSI machen, so nach dem Motto, ja, wir haben noch gerade hier den Magen leer gesaugt. Ja, vielleicht erstens habt ihr Brocken 1 und 2 nicht mit rausgekriegt, weil so ein Schlauch von der Magensonde ist jetzt ja nicht mega dick. Und auch das, gerade beim hohen Dünndarm-Ilius kann so viel Flüssigkeit da schnell wieder hochkommen, dass man gar nicht mit dem Saugen hinterherkommt.
Ja.
Und deshalb, ich würde es genauso machen wie Torben oder wie Dana, wie ihr das machen würdet. Aber nur die Lanze dafür brechen ist halt keine Sicherheit. Und ich würde keine Spielchen machen. Ja, also wenn der Patient das überhaupt nicht toleriert, würde ich es nicht erzwingen. Würde ich auch sagen, dann intubieren.
Nee, weil
halt
dann
so.
Können die ja auch kotzen und aspirieren, ne?
Genau.
Muss man ja jetzt auch mal sagen, ja.
Also nur weil in der SOP steht, dass man das so machen soll, wofür es gute Gründe gibt, wenn der Patient es überhaupt nicht tolerieren kann oder aus irgendwelchen Gründen, also man da keine Magensonde reinbekommt, dann muss es halt ohne gehen. Dann sollte man aber den Yang-Kauer halt schon vielleicht mit in der Hand haben. Also so
zwei Aspekte, die ich jetzt nicht genannt habe, aber die ich auf jeden Fall immer so machen würde und die ich auch also jetzt nicht kurz vor Facharzt stehenden Menschen empfehlen würde, aber vor allen Dingen allen, die uns hören und vielleicht noch irgendwie am Anfang ihrer Karriere sind und vor einer solchen Situation stehen, nehmt immer das Videolaryngoskop.
Ja.
Das ist einfach was den First-Pass-Success deutlich erhöht und ganz ehrlich, eine Sache nicht zu nehmen, nur weil man irgendwie so einen vermeintlichen falschen Ehrgeiz hat, finde ich patientengefährdend. Ich glaube, da gebt ihr mir recht, das sollte man halt einfach grundsätzlich irgendwie vielleicht da die Sicherheitsvariante auf jeden Fall wählen. was dann Fachärzte machen.
Da müssen wir auch über Spatel, da müssen wir auch über Spatel reden, Frau Haag.
Ja, also, wir reden auch über Spatel. Also, darf ich über den anderen Punkt, das möchte ich noch ganz kurz, bezüglich RSI packen wir euch auch in die Shownotes, hat Professor Hinkelbein einen sehr schönen Artikel zusammengestellt. Da ist auch nochmal diskutiert, Oberkörper hoch oder nicht. Und auch das Fazit zur Magensonde, er sagt, eine individualisierte und patienten- und situationsbedingte Entscheidung soll erfolgen. Eine liegende Magensonde soll in der Regel während der RSI belassen werden und muss nicht zwingend in den Ösophagus zurückgezogen werden, wenn keine Magensonde gelegt wurde, beziehungsweise bereits liegt, ist die Anlage einer Magensonde nach Intubation auf jeden Fall sinnvoll. Genau, jetzt darfst du wieder in die
Prüfungssimulation. Eine Sache wollte ich noch, wenn Leute das hören, die nicht so erfahren sind, holt euch im Zweifelsfall Hilfe, auch wenn ich natürlich nicht gerne nachts aufstehe und Torben wahrscheinlich genauso wenig, aber
auf jeden Fall
ist der falsche Moment, genau wie beim Videolaryngoskop, nachts um 3 das erste Mal eine RSI zu machen. Sollte natürlich nicht so sein, aber ich weiß auch, dass die Ausbildungssituation nicht in jedem Haus optimal ist.
Ja.
Kommen wir zur, glaube ich, letzten Frage für diese Prüfung. Wenn Sie schon das Videolaryngoskop nehmen, welchen Spatel nehmen Sie denn dann?
Ich habe es in meinem Haus da relativ einfach. Wir haben nur hyperangulierte Spatel und dementsprechend nehme ich auch einen solchen hyperangulierten Spatel. Es gibt aber natürlich durchaus auch andere Varianten. Das Storz C-Mac zum Beispiel gibt es ja durchaus mit der Variante, dass man eine normale Laryngoskopie sozusagen auch noch direkt machen könnte und gleichzeitig aber auch ein Video hat mit einem Monitorbild. Ich persönlich, dadurch, dass ich das Hyperangulierte nur da habe, würde wahrscheinlich einfach das dann wählen, ja.
Was sagt die leidliche Notfallnarkose dazu?
Das weiß ich nicht.
Die sagt, man soll einen normalen Spatel nehmen, also Videolaryngoskop primär mit nicht hyperanguliertem Spatel.
Und weshalb?
Was spricht denn für den normalen Spatel?
Fragt ihr das jetzt mich?
Ich frage euch beide, eigentlich frage ich Dana, ja, aber Dana.
Also von mir wird da jetzt keine super Antwort kommen. Also man muss auch mal dazu sagen, ich habe noch nicht für diese Prüfung gelernt, ja. Also ich möchte das nur noch mal hier kurz anmerken.
Also die dann werde ich was dazu sagen. Also die Diskussion, danke. Ich kann auch nur spekulieren, worauf Torben jetzt auszielt, aber die Diskussion der Gegner der Videolaryngoskop funktioniert ja immer so, gerade bei der RSI oder bei traumatischen Notfallintubationen. Ja, wenn da ein Fleck irgendwas, Bluttropfen, Blut auf die Kamera kommt oder Aspirat, dann sieht man nichts mehr. Und dann hat man.
Da gibt es tatsächlich Studien, dass der First-Pass-Effekt trotzdem besser ist.
Ja, aber das würden die so sagen. Und wenn ich jetzt den konventionellen Spatel nehme, habe ich immer noch die Möglichkeit einer direkten Laryngoskopie. Und ich habe, wenn ich den hyperangulierten Spatel habe, muss ich deutlich mehr Übung haben. Also ich muss den Tubus perfekt vorgebogen haben und ich muss den, jetzt gibt's ja mittlerweile auch schon die richtigen Führungsstäbe, die den Tubus automatisch vorbiegen in die Richtung. Ja, kann man kaufen, ist teuer. Hatten wir in meinem letzten Krankenhaus, wurden dann eingeführt.
Ganz kurz, ich bin ein bisschen erstaunt. Habt ihr, wenn ihr einen hyperangulierten Spatel habt, habt ihr keine vorgebogenen hyperangulierten Führungsstäbe dazu?
Nein.
Nein. Warum?
What? Ja, warum? Ja. Weil das scheiße ist ohne.
Ja, aber ich weiß ja, wie ich den richtig biegen muss. Habe ich von meiner Intensivoberärztin ganz schnell
gelernt. Aber so ein Führungsstab ist ja weicher als der Videolaryngoskop-Spatel. Zumindest wenn ihr, also jetzt wollen wir über Markennamen mal kurz sprechen. Beim Videolaryngoskop ist ja ein normaler Führungsstab, den man halt so in den Tubus reinmachen kann und anmodellieren kann, deutlich weicher als ein Gleitscope-Führungsspatel.
Was ist der Nachteil?
Dass der im Zweifel sich verbiegt, während du da was machst. Weil das also
bei
so,
mir ist das noch, ist noch nie verbogen.
Passiert nicht.
Das ist,
okay. Nee. Ich hab das noch nie gemacht, weil ich das halt einfach nur mit einem.
Du kannst diesen Hockeyschläger genauso mit einem normalen Führungsschläger.
Genau. Und es verbiegt sich nicht. Also es ist kein.
Nein.
Nein.
Weil wenn man jetzt mal so eine Ephona machen müsste, also wir sind jetzt außerhalb der Prüfung, ihr könnt mich auch gerne Ephona fragen, aber da würde ich ehrlicherweise ja immer einen Bougie lieber wollen als einen Führungsstab, weil der sich halt auch so schnell verbiegt.
Ja, aber das ist ja eine andere Frage.
Ja, okay.
Würde man dafür
ja,
einen
nein,
Bougie
deswegen habe ich das.
Aber
ja, aber deswegen habe ich das angenommen, dass das einfach zu weich ist.
Nee, also die Führungsstäbe finde ich sogar relativ fest tatsächlich, also auch diese Einmaldinger.
Ja.
Ja, okay.
Und du hast ja
danke.
Auch, du hast ja
wir
auch
im Rettungsdienst, Blicke,
im Rettungsdienst ja. Hast du doch ein oft vorgefertigtes Set, da ist der Führungsstab schon drin. Da nimmst du ja auch ein Videolaryngoskop.
Nee, da haben wir auch Führungsstäbe für Videolaryngoskope. Da haben wir genau den gleichen. Also
das ist auch eine Marburger Eigenheit. Also
ja gut, wir haben ja viele Eigenheiten in Marburg, ja, das mag sein.
Also in ganz Deutschland sonst, und ich kenne wirklich viele Rettungsdienstbereiche, also wie ich sagen ganz Deutschland, aber viele Rettungsdienstbereiche, und in allen gibt es keine expliziten Führungsstäbe für Videolaryngoskope.
Ja, seht ihr, genau das ist doch wichtig, dass ich das auch mal lerne.
Ja.
Ich in meinem komischen
Elfenbeinturm.
Ja, nicht aber, Elfenbein, nicht Eiffelturm.
Aber um das nochmal zusammenzufassen, warum vielleicht der Hyperangulierte vielleicht schlechter ist, zum einen ist er häufig gar nicht notwendig, das muss man ja erstmal sagen. Zum anderen dieses Kameraargument, ja, also ich meine, natürlich ist es ein Vorteil, wenn man im Zweifel auch eine direkte Sichtlinie hat. Muss man einfach, egal ob diese Kamera wirklich verschmutzt, das Argument kann man erstmal nicht wegdiskutieren. Eine direkte Sichtlinie, so bringen wir ja auch Anfängerinnen intubieren bei, im Zweifel mit einem konventionellen CMAC, Spatel und Video, dann kann ich Tipps geben. Und
das wäre das Beste, das würde ich auch gerne machen, aber das
genau
haben wir halt nicht.
Und die sollen halt direkt gucken. Inwiefern das in 10 Jahren oder 20 Jahren noch relevant ist, wissen wir nicht, aber erstmal müssen sie es ja auch konventionell lernen heutzutage. Und das Letzte ist, dass du mit einem hyperangulierten Spatel natürlich manchmal einen super Blick auf die Glottis hast, aber die Positionierung
aber
einfach trotzdem Grütze ist. Mhm. Und von daher das leichter ist mit einem konventionellen Spatel. Der bei, ich sage jetzt mal, geraten, ich kenne keine Zahlen, aber bei 90% der Patientinnen reicht.
Mindestens. Also gerade im Notfallbetrieb musste ich seltenst bisher auf einen hyperangulierten wechseln. Und ich fange immer mit einem konventionellen CMAC an. Immer mit einem 3er CMAC, außer es ist ein sehr großer Mensch.
Also der CMAC reicht, der Tubus ist leichter zu platzieren. Du kannst auch direkt Videolaryngoskopieren mit Vorsicht, ob das wirklich relevant ist, aber kann es ja sein. Das sind die Argumente für den CMAC.
Okay. Vielleicht in Anbetracht der Zeit kann man natürlich über dieses Thema noch mit Sicherheit super viel sprechen. Die erste Frage ist, hätte ich bestanden?
Auf jeden Fall.
Ja.
Dafür, dass du nicht gelernt hast. Also.
Okay. Das ist sehr gnädig, Tom. Nein, also ich würde schon sagen, es hat schon dicke gereicht. Also,
ja.
Doch.
Die zweite Frage oder beziehungsweise die zweite Sache ist, wir werden auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Folgen auch noch ein paar andere Aspekte und Themen und Fälle natürlich euch zu präsentieren und was wir dazu fragen könnten oder was man sich vielleicht ja irgendwie möglicherweise fragen lassen wird oder muss.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, Dana. Ich wollte, weil wir jetzt nicht mehr zu allem kommen, wir haben das ja auch so ein bisschen vorbereitet hier, muss man auch sagen, aber ich wollte nur die Themen ansprechen, die man theoretisch zu Ilios noch gut fragen könnte, falls jemand da in die Themen, also ich will inhaltlich nicht das zu sagen, aber ich denke, man sollte zumindest über Volumenbedarf einmal sprechen im Rahmen der Operation. Ja, alle Ilios-Patienten brauchen Volumen und dann sich das mal genauer angucken. Was für ein hämodynamisches Monitoring im Rahmen der OP macht man, um zu gucken, ob das Volumen auch einigermaßen okay ist. Das ist nicht nur der Katecholaminbedarf, ja? Spoiler-Alarm. So, also und dann
schaut euch dazu gerne nochmal meinen Artikel zu hämodynamischem Monitoring auf unserer Homepage an.
Genau. Und dann kann man natürlich ganz, ganz viel abtauchen in die postoperative Versorgung. Das ist in der Regel allerdings auch da, Torben, du kannst mir gerne widersprechen, wenn du anderes weißt. Aber so gerade die Intensivtherapien und so sind eher Bestandteil der Zusatzbezeichnungsprüfung. Also ich wollte da immer drauf hinaus im Rahmen meiner Prüfung, weil es mich eigentlich ehrlich gesagt viel mehr interessiert hat als die normale Anästhesie. Aber die Prüfer wollten das einfach immer nicht hören. Also
Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich sehr prüferabhängig. Ich wurde ja schon Schockraummanagement gefragt. Aber ja, die Facharztanästhesieprüfung, das, was ich auch von anderen gehört habe, ist schon eher OP. Lastig.
Und wir haben ja auch
dafür
noch eine.
Dafür, dass Intensivmedizin auch ein beträchtlicher Teil der Facharztausbildung ist, muss man ja auch sagen.
Genau.
Ja. Und ein Aspekt, den du auch noch angesprochen hast mit vasoaktiven Substanzen, Acrinor versus Noradrenalin, können wir vielleicht auch in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Dazu gibt es momentan eine ganz interessante Studie, die nennt sich Hero-Studie, packen wir euch auch in die Shownotes und da wird so ein bisschen verglichen Adrenor versus Noradrenalin. Das Ganze, das muss man vielleicht auch mit einem kleinen Disclaimer sagen, die haben einen MAP von 90 angestrebt, was natürlich relativ hoch ist für einen mittleren arteriellen Druck. Das Ganze ist dem geschuldet, dass sie einen 120-80er sozusagen Blutdruck angestrebt haben und dann wäre das eben ein MAP, der um die 90 liegt und dementsprechend haben sie das so gewählt. Aber auch so, falls man dann irgendwie nochmal so aktuelle Studien dazu so ein bisschen präsentieren kann, ist das mit Sicherheit nicht schlecht. Ich glaube aber auch nicht, dass daran ist, das Zünglein an der Waage ist.
Nein.
Das sind die i-Tüpfelchen, das Sternchen.
Das ist jetzt vielleicht dein, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Facharztprüfung gewünscht ist, dass du Studien zitieren kannst.
Nee, nein, aber also, wenn du das noch zusätzlich weißt, cool.
Auf jeden Fall. Wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, dann würden wir uns freuen, wenn wir speziell dazu Feedback bekommen. Wir werden natürlich das auch irgendwann titriert veröffentlichen und vielleicht gibt es auch eine extra Rubrik auf der Homepage. Aber dafür brauchen wir auch ein bisschen Motivation und die Motivation ist essentiell, dass ihr uns sagt, was wir vielleicht besser machen können, wie ihr es anders gestaltet hättet. Weil wir wollen das mal so ein bisschen ausprobieren, ob euch das überhaupt was bringt, dass wir uns über Facharztprüfungsthemen unterhalten, die man übrigens auch in jedem Stadium der Weiterbildung in Wirklichkeit lernen kann. Es ist auch schön, wenn man das im ersten Jahr manches davon schon weiß, sage ich mal. Oder ob das zu leicht ist, vielleicht kann ja auch sein, dass es viel zu basic ist, aber ich glaube, wir haben versucht, das Niveau zu treffen, was so euch in der Facharztprüfung erwartet. Viel schwieriger wird es nicht, aber viel leichter halt auch nicht, denke ich. Ja.
Okay.
Ja. Habt ihr noch abschließende Worte dazu? Wir brauchen ein Codewort für diesen Beitrag.
Dana, bitte, du wurdest geprüft.
Ich bin doch nicht...
Das Codewort für den Beitrag ist Prüfung. Genau, ich wollte es gerade sagen. Dana, Gedankenübertragung.
Wunderbar. Krasser Scheiß.
Oh Gott.
Das ist schon wieder so eine schleimische Abmoderation hier.
Ja, oh, es ist wie immer. Also auch hier gilt übrigens das Pin-Up-Dogs-Motto, ne? Pin-Up-Dogs.
Don't panic.
Indem wir zuerst einen eigenen Impuls fühlen. In diesem Sinne, schönen Abend noch.
Ciao.